In Videospielen reisen wir oft an ferne Orte. Wir lernen fremde Zivilisationen kennen, wir kämpfen in uralten Tempeln gegen fiese Monster und wir sammeln Loot ein. Wir öffnen Truhen, nehmen alles mit, was drin ist und ziehen dann wieder ab. Die Figuren, mit denen wir das machen, sind manchmal selbst Diebe, so wie Nathan Drake, oder Archäologinnen wie Lara Croft. Aber mit welchem Blick schauen wir eigentlich auf die Welt, in der diese Abenteuer spielen?
Also ich muss zunächst mal sagen, ich habe natürlich auch als Jugendlicher irgendwie die Filme geguckt und fand das alles total spannend. Und erst so in einem gewissen Abstand von 10 Jahren ist mir dann halt eben auch mal vielleicht aufgegangen, ja, also diese Figuren reproduzieren natürlich halt eben auch genau diese kolonialen Stereotypen. Also dass es sich dabei halt eben auch um Raub handelt, wenn jetzt dann eben Indiana Jones oder Lara Croft irgendwie dann die mysteriösen Schätze bergen. Und dass das genau der Raub ist, der halt eben jahrhundertelang eben auch von Europa ausgehend und anderen Gesellschaften eben auch verübt worden ist.
Das ist Aram Ziyai. Er ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Uni Kassel und einer der wichtigsten deutschen postkolonialen Wissenschaftler. Als Kolonialismus wird eine Zeit bezeichnet, in der europäische Nationen wie Großbritannien, Spanien, Portugal und Deutschland Regionen in Übersee für sich beansprucht haben. Sie haben dort eigene Herrschaftssysteme eingesetzt, die lokale Bevölkerung ausgebeutet, Rohstoffe geplündert, blutige Kriege und Genozide ausgerichtet. Und dann ist da natürlich auch noch die Sklaverei, die es zwar schon vor dem Kolonialismus gab, die aber in dieser Zeit ihren Höhepunkt erlebt hat. Deutsche Kolonien waren bis zum Ersten Weltkrieg zum Beispiel Tansania und Namibia. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden dann die meisten Kolonien unabhängig. Und trotzdem, sagt Aram Ziyai, ist der Kolonialismus noch nicht richtig vorbei. Er hat immer noch Auswirkungen auf unsere heutige Zeit.
Auswirkungen eben zum einen dazu auf einer wirtschaftlichen Ebene, Stichwort internationale Arbeitsteilung, die einfach noch stark geprägt ist eben vom Kolonialismus, dass die Böden, das was angebaut wird im globalen Süden eben stark auf den Export in den Norden nach Europa, nach Nordamerika ausgerichtet ist. Zum anderen aber auch Auswirkungen eben auf so einer, ich sag mal, kulturellen Ebene, dass eben die Art und Weise, wie über die ehemaligen Kolonien gesprochen wird, wie die konzipiert werden, dass das halt eben auch einfach noch ganz stark mit kolonialen Mustern durchsetzt ist.
Eines dieser kolonialen Denkmuster nennt sich Eurozentrismus, also wenn man quasi alles aus der Sicht von Europa sieht und bewertet. Also wie es hier ist, das ist normal, und wie es bei den anderen ist, das ist komisch oder das ist falsch oder unterentwickelt. Und das kann eine ziemlich gefährliche Sichtweise sein. Es kann aber auch so weit gehen, dass man denkt, woanders ist es so schlimm, dass wir diesen Menschen dort helfen müssen. Und auch das kann problematische Züge annehmen, sagt Aram Ziyai.
Dass zu Spenden aufgerufen wird mit den Bildern von, sag mal, hungernden schwarzen Kindern, ist so ganz das ganz alte Klischee, wo halt eben impliziert wird, okay, diese Gesellschaften sind arm, können sich nicht helfen, werden halt eben auch bildlich eben auch halt als Kinder dargestellt, eben als Unmündige, denen wir Erwachsene irgendwie unter die Arme greifen müssen, ohne halt dann eben die Frage zu stellen, Moment, aber welcher Zusammenhang besteht denn möglicherweise eben auch mit einer Politik oder einer Wirtschaftspolitik, die hier gemacht wird.
White Savior wird dieses Motiv manchmal genannt. Also der weiße Retter kommt und muss den in Anführungsstrichen armen, Unterentwickelten helfen. Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes Projekt der Entwicklungszusammenarbeit sofort neokolonial ist oder dass jeder Versuch zu helfen problematisch ist. Aber vielleicht sollten wir unsere Sinne dafür schärfen, was wir da eigentlich spielen und was das über uns und unsere Sicht auf die Welt aussagt. Jana Nittel, die macht das schon, aber in Bezug auf Literatur. Sie lehrt und forscht an der Uni Bremen, unter anderem zu postkolonialen Themen und zu Literatur und Medien. Und in der Literaturwissenschaft hat alles damit angefangen, dass sich die ersten postkolonialen Denker, wie zum Beispiel Edward Said, gefragt haben, wie kolonial sind eigentlich die Bücher, die wir so lesen.
Said hat sich zum Beispiel mit den Romanen von Jane Austen beschäftigt. Woher kommt der Reichtum, der dann die Landgüter, also diese Häuser, woher kommen die Finanzen und das Geld? Und da gibt es Rückbezüge auf die Karibik, auf Versklavung von Menschen.
Und da können wir uns jetzt mal von der Literatur Richtung Videospiel bewegen, denn auch in Tomb Raider gibt es Reichtümer, zum Beispiel angehäuft in Lara Crofts Familiensitz Croft Manor. Aus ganz vielen verschiedenen Kulturen der Welt. Warum sind diese Dinge da und was für eine Heldin spielen wir da eigentlich?
Man sieht also praktisch eine englische Aristokratin, die sehr stark an die Indiana Jones Abenteuer erinnert, die legitimiert durch ihre wissenschaftliche Ausbildung als Archäologin und privilegiert durch ihren Reichtum als Aristokratin jetzt in eine, sag mal, schwach definierte, fast schon vorgeschichtliche Welt geschickt wird, um dort Kulturschätze zu retten.
Meistens gibt es da natürlich ein Plot-Element, das irgendwie erklärt, warum Indiana Jones oder Lara Croft einen Gegenstand unbedingt retten müssen. Aber in Shadow of the Tomb Raider fragt man sich manchmal schon, mit welcher Legitimation Lara da eigentlich uralte Wandgemälde zum Beispiel in Tempelanlagen zerstören darf, nur um zu schauen, was dahinter liegt. Nico Nolden von der Uni Hamburg, der ist Geschichtswissenschaftler und beschäftigt sich seit längerem mit kolonialen Motiven in Videospielen. Und er mag die neuen Tomb Raider-Spiele eigentlich ganz gerne. Er sagt zum Beispiel, dass es ziemlich interessant ist, dass Lara da neue Sprachen lernen kann, indem sie sich Wandgemälde anschaut. Das Motiv des Tomb Raidings, also des Grabraubens, das hält er aber durchaus für schwierig.
Das ist vor allem auch sehr extrem kolonial, wo wir bei dem Thema sind. Also die Frage ist ja, in wessen Museum gehört das? Gehört es jetzt in ein westliches Museum, meinetwegen in ein Londoner Museum, um über diese Kulturregion Auskunft zu geben? Oder gehört es in ein lokales Museum, wo die dort lebenden Menschen über ihre eigenen Vorfahren etwas erfahren? Also das ist ja genau das, was auch mit ägyptischer Kultur viel passiert ist, dass im 19. Jahrhundert jeder meinte, oh, es ist alles besser in London aufgehoben oder meinetwegen auch in Potsdam aufgehoben, als dass es vor Ort den Menschen dort dient. Es wird ihnen eigentlich ihre eigene Kulturgeschichte weggenommen. Und deswegen, ja, es gehört natürlich auch bei Indiana Jones in ein Museum, aber auch da steht es in Übersee in den USA in einem Museum und eben nicht vor Ort.
Gut, jetzt haben wir ziemlich viel auf Tomb Raider rumgehackt. Zeit mal ein bisschen konstruktiver zu werden. Denn in der postkolonialen Literaturwissenschaft geht es zum Beispiel auch um die Frage, welche Perspektiven gibt es denn noch? Und das können wir uns bei Games ja auch fragen. Also könnte man vielleicht ein Spiel aus einer indigenen Perspektive erzählen, vielleicht aus der Sicht einer Person, die eben gerade erlebt, wie eine koloniale Macht ihre Heimat angreift. Klar, sowas kann man sich gut vorstellen, wird zurzeit noch kaum gemacht, könnte man aber machen und darauf sollten wir vielleicht in Zukunft auch hoffen. Eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, kann Tomb Raider sich überhaupt in diese Sicht weiterentwickeln? Denn wenn man mal genauer drüber nachdenkt, machen Tomb Raider ja vor allem zwei Sachen aus. Erstens, man reist in exotisierte Gegenden und zweitens, man spielt Lara Croft, also eine weiße aristokratische Wissenschaftlerin. Nico Nolden sagt aber, klar, die Reihe könnte sich auf jeden Fall weiterentwickeln.
Lange Zeit ging es ja bei der Tomb Raider-Reihe auch darum, dass man meinte, man könne keine weiblichen Charaktere sinnvoll darstellen. Und bei aller Kritik an den neueren Auflage ist da ja schon eine ganze Menge passiert. Und wenn man jetzt vielleicht weiterspinnt, ich bin jetzt kein Game Designer, ich beobachte das ja eher nur, dann könnte man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel alternde Lara in einem Videospiel in Erinnerungen schwelgt oder so und in den Missionen dann halt das auch kritisch hinterfragt, was sie damals getan hat. Also natürlich ist das möglich und es gibt durchaus Entwickler, die das sehr viel ernsthafter betreiben.
Er meint an dieser Stelle natürlich Indie-Studios. Zum Beispiel empfiehlt er sehr das Spiel The Curious Expedition, das eine Vielzahl von Perspektiven auf den Kolonialismus bietet. Ein Problem mit Kolonialismus erkennt Nico Nolden übrigens auch bei anderen Spielen, zum Beispiel bei Anno 1800.
Und bei Anno konkret ist es halt so, man hat etwa ein Gebäude wie ein Zoo. Den füllt man durch Expeditionen mit seltenen Tieren, exotischen Tieren, die einem dann Prestigepunkte bringen. Und das ist ja an sich auch eine interessante Mechanik. Nur was man dazu sagen muss, es wurden ja nicht nur Tiere aus Übersee importiert, sondern es wurden damals auch Menschen wie Tiere aus Übersee importiert. Und diese Auslassung zum Beispiel ist ein Riesenproblem, weil es damit so ein eurozentristisches, ach, eigentlich war das ja alles gar nicht so schlimm, Kolonialbild erzeugt. Und auch ich werde mir dieses Spiel holen, weil ich diese Reihe sehr liebe. Ich wünschte mir nur, dass man darüber einfach mal auch mit Videospielfans reden könnte, dass es eine problematische Darstellung ist.
Und hier kommen wir jetzt zu etwas, das sich langsam zeigt. Auf dem kolonialen Auge sind wir häufig noch blind. Bei der NS-Zeit ist es zum Beispiel anders. Da überlegen sich die Hersteller ganz genau, wie sie vorgehen, wenn ihre Spiele zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg spielen. Das meint auch Aram Ziyai. Er sagt zum Beispiel, er hat Schulbücher gesehen, in denen Pro- und Kontra-Argumente für die Zeit des Kolonialismus aufgelistet werden. Also für eine Zeit, in der wirklich viele Menschen versklavt wurden, unterdrückt wurden, ermordet wurden. So eine Pro- und Kontraliste wäre natürlich für die NS-Zeit zum Beispiel völlig unvorstellbar. Aber beim Kolonialismus, da scheint das für manche immer noch möglich zu sein. Und es geht sogar noch weiter. Koloniale Motive, die werden manchmal nicht nur nicht hinterfragt, sondern auch idealisiert.
Also da gibt es noch sehr wenig Problembewusstsein. Es wird dann ja teilweise halt eben auch mit genau solchen kolonialen Klischees eben auch gespielt. Oder es gibt Restaurants, wo dann halt eben auch entsprechende Einrichtungsgegenstände bis hin zu einer Tischplatte, die dann halt eben von stilisierten schwarzen Personen getragen wird, vorhanden sind. Ich glaube, diese Sehnsucht nach dem Kolonialismus und nach dieser Entdeckerfigur und dieser Entdeckerrolle, die gibt es auf jeden Fall noch und die wird halt eben nicht kritisch hinterfragt.